der Auslöser für diese Geschichte war eigentlich die persönliche Betroffenheit, weil wir damals noch in politischen Organisationen gearbeitet haben und da kam es einmal zu dem Fall, dass eben eine Kollegin sich vollkommen unvermutet das Leben genommen hat. Und da haben wir, Daniela Musiol, meine Kollegin und ich und meine Frau, damals recht verzweifelt nach irgendwelchen Angeboten gesucht, was können wir jetzt für die Kolleginnen und Kollegen? Und es hat sich relativ rasch herausgestellt, es gibt nichts. Also wir haben unterschiedlichste Telefonate geführt, alle möglichen Stellen kontaktiert und alle haben mehr oder weniger gesagt, ja, das ist sehr traurig, was bei Ihnen in der Firma passiert ist, nur wir sind unzuständig.
Unter Palmen, der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Unterpalmen Podcast, dem Podcast für Politik und Kultur in und um Wien. Für die nächste Episode unserer Season Trauerfeiern sprechen wir heute über den gesellschaftlichen Stellenwert von Trauer und Tod. Das machen wir im Konkreten am Feld Trauer am Arbeitsplatz, um da einfach so ein exemplarisches Beispiel zu finden. Ich glaube aber, viele Punkte, die wir heute ansprechen, sind in einer oder einer anderen Form übertragbar oder auf jeden Fall anwendbar und können uns Gedanken machen über weitere Felder, wie wir gesellschaftlich Trauer verhandeln, wie wir damit umgehen und welchen Raum sie einnimmt und welchen wir ihr vielleicht auch nicht lassen. Für dieses Thema haben wir uns heute einen Gast eingeladen, und zwar Thomas Geldmacher. Thomas, du bist Teil von der Rundumberatung.
Ja.
Selbst bist du studierter Historiker und Politikwissenschaftler und Berater in vielen verschiedenen Bereichen. Für uns heute relevant ist es Tod und Trauer am Arbeitsplatz und, wie ich so charmant beschrieben fand, in sonstigen traurigen Situationen. Außerdem hast du unter anderem einen Lehrauftrag in Wien an der Lorden Business School. Genau, aber heute bist du noch verstärkt hier mit deiner Arbeit bei der Rundumberatung. Vielleicht magst du uns ganz kurz einbringen, was ihr da macht überhaupt.
Ja, gerne. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Wir haben vor mittlerweile auch schon 10 Jahren begonnen, uns sehr intensiv mit Trauer und insbesondere mit Trauer am Arbeitsplatz zu beschäftigen und beraten heute Organisationen, Unternehmen immer dann, wenn in der Organisation was passiert. Wenn also ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin stirbt, aber auch wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von einem Trauerfall im engsten Familienkreis betroffen ist, weil das auch Auswirkungen auf die Organisation hat. Und der Auslöser für diese Geschichte war eigentlich die persönliche Betroffenheit, weil wir damals noch in politischen Organisationen gearbeitet haben und da kam es einmal zu dem Fall, dass eben eine Kollegin sich vollkommen unvermutet das Leben genommen hat. Niemand hätte das vorausgeahnt, weil die hat immer sehr fröhlich und freundlich gewirkt und plötzlich hat sie sich suizidiert. Und da haben wir, Daniela Musiol, meine Kollegin und ich und meine Frau, damals recht verzweifelt nach irgendwelchen Angeboten gesucht, was können wir jetzt für die Kolleginnen und Kollegen tun. Also ich war damals der Betriebsratsvorsitzende in dieser Organisation und es hat sich relativ rasch herausgestellt, es gibt nichts. Also wir haben unterschiedlichste Telefonate geführt, alle möglichen Stellen kontaktiert und alle haben mehr oder weniger gesagt, ja, das ist sehr traurig, was bei Ihnen in der Firma passiert ist, nur wir sind unzuständig. Und es ist dann schon gelungen, jemanden zu holen, der dann mit dem betroffenen Team insbesondere gearbeitet hat, Trauerarbeit geleistet hat, die Leute eingeladen hat zu reflektieren und so weiter. Nur das war eher ein persönlicher gefallen, würde ich sagen. Und da haben wir uns dann damals gedacht, gut, wenn es dieses Angebot nicht gibt, dann schaffen wir es einfach. Das ist so im Moment einer der Schwerpunkte in unserer Beratungstätigkeit. Wir machen sonst noch relativ viel Beratung im politiknahen Bereich, weil wir eben aus dem politischen Umfeld kommen. Wir machen Beratung in Beteiligungs-, also Bürgerbeteiligungsfragen und machen auch recht viel Biografiearbeit, einfach deswegen, weil wir neugierige Menschen sind.
Genau, vielleicht ganz kurz zur Einordnung im politischen Bereich. Du hast für Clubs der Grünen gearbeitet und der KPÖ, wenn ich es richtig weiß, oder?
Ich habe lange Zeit für die Grünen im Parlament gearbeitet, davor eine Zeit lang für die KPÖ in der Steiermark, genau, als sogenannter Fraktionsexperte bei zwei Untersuchungsausschüssen, die es damals in der Steiermark gab. Ja, das war damals so 2005, also auch schon bald 20 Jahre her, ein wenig mein Einstieg in die ganz konkrete politische Tätigkeit.
Genau. Wie immer haben wir natürlich auch heute eine Süßspeise auf dem Tisch stehen. Wir haben nach kurzem Gespräch mit dir etwas aus Marzipan besorgt. Also wir haben einerseits, das ist jetzt nicht konkret Marzipan, aber natürlich, wir wissen alle, Marzipan ist aus Mandeln. Und deswegen haben wir so ein Mandelcroissant, aber auch verschiedene Marzipanpralinés, wo wir uns selbst nicht ganz sicher sind, was in welchem drin ist. Also wir sehen manche bestückt noch mit einer Pistazie oder einer Walnuss, also es ist relativ einfach zu finden, aber die anderen sind leider nicht mehr auseinanderzuhalten per se. Vielleicht magst du ganz kurz uns, woher kommt dir die Liebe zum Marzipan? Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin Mandel sehr großer Fan in fast allen Formen, aber beim Marzipan dann, da scheitert es dann.
Ich weiß auch nicht genau, woher diese Vorliebe kommt, weil Marzipan ist ja so gemeinhin eine Süßspeise eher für Erwachsene. Also Kinder mögen die ja eigentlich gar nicht so gern. Bei mir war das eben gar nicht so. Also wann immer irgendwelche Verwandten aus Norddeutschland dann runter in die Steiermark gekommen sind, haben die eben aus Lübeck Marzipan mitgebracht und das war immer so ein bisschen ein Highlight. Dann gab es endlich wieder Marzipan und diese Liebe zum Marzipan ist geblieben.
Verstehe. Aber brauchst du die auch in eine schöne Form gebracht? Also es gibt ja auch, gerade Marzipan ist ja sehr, sehr dafür bekannt, dass man eben schöne Figuren oder was auch immer. Oder ist dir da Hauptsache der Marzipan-Geschmack und alles andere?
Genau, mir geht es hauptsächlich um den Marzipan-Geschmack. Wenn das Ganze mit Schokolade umhüllt ist, ist auch gut. Der Rest ist egal.
Also bedien dich gerne, dafür ist es da.
Danke.
Gut. Nun aber ein bisschen zu unserem Thema. Warum haben wir uns das als Thema rausgesucht heute überhaupt? Weil es ist, glaube ich, relativ eindeutig und jetzt glücklicherweise mittlerweile auch irgendwo in viele Bewusstsein drin. Angegangen wird es noch nicht so sehr, dass Trauer doch ein gesellschaftliches Tabuthema ist. Also es wird viel zu wenig gesprochen darüber. Es bleibt dann irgendwie bei den einzelnen Personen hängen, die einen Trauerfall erlebt haben, die damit umgehen müssen. Es gibt zwar Beratung, aber irgendwie ist es immer sehr gefühlt hinter verschlossenen Türen, habe ich oft das Gefühl. Es gibt auch sehr stark Unsicherheiten einfach im Umgang mit Trauer, ob es meine eigene Trauer ist oder die von anderen Personen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Weil wie gesagt, wir uns stärker auf den Arbeitsplatz fokussieren heute, kannst du uns kurz so einen Abriss geben? Wie ist denn die Situation in Österreich, wenn jetzt ein Trauerfall, ein Todesfall im Arbeitsplatz passiert? Also was ist dann so ein klassischer Vorgang? Also vielleicht einfach auch die rechtlichen Regelungen, wie lange kann da eine Person weg sein, was macht das mit dem Arbeitgeber? Vielleicht auch kurz davor, also als Stichwort ist da für mich auch die Familienhospizkarenz, die es auch gibt, die eben dann davor eintritt. Vielleicht möchtest du da einmal ganz kurz so ein uns mitnehmen, wie da so der typische Verlauf wäre.
Okay, das sind, glaube ich, jetzt einmal drei Stränge, die man wahrscheinlich voneinander unterscheiden muss. Wenn ein Mensch in arbeitsfähigem Alter stirbt, dann ist das für die Familie sehr traurig. Für den Arbeitsplatz bedeutet das im Prinzip einmal gar nichts. Also das hängt dann wirklich sehr stark von der jeweiligen Unternehmenskultur ab, ob die entsprechende Firma jetzt bereit ist, für die trauernden Kolleginnen und Kollegen irgendetwas zu tun oder eben nicht. Da haben wir schon ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Also wir haben Betriebe erlebt im Einzelhandelsbereich, Da hat sich am Wochenende ein Mitarbeiter mit dem Motorrad im Waldviertel bei einer Ausfahrt verstessen. Am Montag kam, als dieser Einzelhandelsbetrieb wieder aufgemacht hat, eben die Todesnachricht. Und dann habe ich einmal den Manager gefragt, naja, und was habt ihr da getan? Und der hat tatsächlich nicht verstanden, wovon ich rede, weil der hat gemeint, ja, am Dienstag ist ein neuer Kollege da. Die Warteliste ist lang. Und über die Betroffenheiten der Kolleginnen und Kollegen haben die einfach keinen Gedanken verloren. Es hat einfach keine Rolle gespielt. Und mir kommt aber vor, das ändert sich ein wenig. Also mein Eindruck ist, es setzt sich immer mehr die Einsicht durch, dass es für eine Organisationskultur schon auch wichtig ist, wie man mit dem Tod von Kolleginnen und Kollegen umgeht. Wenn die Leute den Eindruck haben, der Arbeitgeber will nur, dass wir weiterarbeiten, wir machen so weiter wie bisher, nichts verändert sich, es erhöht sich wahrscheinlich sogar noch unsere Arbeitsbelastung, weil die Arbeit von dem verstorbenen Kollegen muss ja auch irgendjemand erledigen, dann setzt sich das wirklich so wie ein kleiner Virus in der Betriebskultur fest und noch viele Jahre nach so einem Ereignis ist die Reputation, die die Unternehmen dann haben, wenn sie mit so Trauerfällen mal unsensibel umgehen, schlecht. Das verändert sich aber gerade. Also erst vor kurzem war ich bei einer Organisation, da gab es auch einen Motorradunfall, der tödlich ausgegangen ist und die haben sich sehr, sehr stark um die Kolleginnen und Kollegen gekümmert. Wir waren dort, haben mit denen zwei Tage oder zwei Nachmittage lang gearbeitet. Die haben denen Einzelsupervisionen angeboten bis hin zu psychotherapeutischer Behandlung, falls das notwendig sein sollte. Also da ist wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite zu spüren an Bereitschaft, was die Organisationen und Unternehmen machen wollen für ihre Belegschaften. Erster Strang. Der zweite Strang, wenn also jemand einen Trauerfall im engsten Familienkreis zu bewältigen hat, dann hängt es vom Kollektivvertrag ab oder von der Betriebsvereinbarung, wie lang die Leute dann sich vom Arbeitsplatz abmelden können. Das sind gemeinhin so 1 bis 3 Tage. Und aus meiner Sicht ist das natürlich viel zu wenig, weil in diesen 1 bis 3 Tagen bist du damit beschäftigt, diese ganzen Formalitäten rund um die Bestattung zu klären. Das ist mittlerweile helfen zwar die Bestattungsunternehmen da wirklich super mit, aber trotzdem ist es ein irrsinnig aufwendiger administrativer Prozess und dann ist auch noch die Bestattung oder Einäscherung und dann gibt es vielleicht noch irgendwie eine Trauerfeier und dann sind die 3 Tage schon weg, aber du hast noch keinen einzigen Tag getrauert um deine verstorbene Mutter, deinen Großvater, deine Ehefrau, deine Tochter, was auch immer. In vielen Fällen ist es dann so, dass die Unternehmen schon eine Lösung finden für diese trauernden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nur es gibt keinen rechtlichen Anspruch darauf, dass die Leute eben, wenn sie so Trauerfälle haben, auch länger der Arbeit fernbleiben können, außerhalb diesen in den gesetzlich und kollektivvertraglich und in der Betriebsvereinbarung festgelegten 1 bis 3 Tagen. Das ist zu wenig und die Leute kommen dann eben zum Teil arbeitsunfähig an den Arbeitsplatz zurück. Einerseits, weil sie müssen, andererseits aber auch, weil sie wollen, weil sie sich denken, es ist gerade in meinem unmittelbaren familiären Umfeld was ganz, ganz Schreckliches passiert. Nichts ist mehr wie zuvor. Ich möchte zumindest ein bisschen Normalität am Arbeitsplatz erleben. Dort sind die Routinen immer noch so, wie sie waren. Das funktioniert manchmal ganz gut. Sehr häufig sind die Leute aber halt auch tatsächlich in eingeschränktem Maße, sagen wir einmal, arbeitsfähig, weil ja, deren Kopf ist voll mit anderen Dingen. Ja, die sind gerade dabei zu trauern, Trauerarbeit zu leisten. Das heißt, die nehmen weniger Anrufe entgegen, die kümmern sich weniger um Termine und Deadlines, die achten weniger auf die Umgebung, wenn sie irgendwo körperlich arbeiten und so weiter und so weiter. Und dann kommt es zu Fristversäumnissen, Arbeitsunfällen und so weiter. Und es wird eben geschätzt, dass die volkswirtschaftlichen Verluste, die eben aus solchen Trauerfällen entstehen, durch diesen sogenannten Präsentismus, also Leute sind da, aber eigentlich arbeiten sie nicht, weil sie gerade nicht können. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es geht jedenfalls in die Milliarden Euro. Das ist immer auch das Argument, das wir gegenüber den Arbeitgebern bringen, wenn wir so verlängerte Trauerkarenzen fordern, weil es rentiert sich zumindest mittelfristig gedacht auch für den Arbeitgeber jetzt von der sozusagen sozialen und gesundheitlichen Verantwortung des Arbeitgebers reden wir jetzt eigentlich noch gar nicht. Das ist der zweite Strang. Also da gibt es, finde ich, schon einiges zu tun, was man machen könnte, auch an politischen Forderungen, auf die wir dann vielleicht noch eingehen können. Der dritte Strang ist eben die Familienhospizkarenz. Das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle, ein tolles Angebot des Gesetzgebers, muss man eigentlich sagen, weil es dir eben ermöglicht, für einen sterbenden Angehörigen oder für ein schwerkrankes Kind zwischen 3 und 6 Monaten bei sterbenden Angehörigen, zwischen 3 und 27 Monaten bei schwerkranken Kindern, in die sogenannte Familienhospizkarenz zu gehen und also für diese Zeit nicht zu arbeiten und während dieser Zeit also durchschnittlich 55% deines Nettoeinkommens zu bekommen. Das richtet sich so nach dem, was man während einer Bildungskarenz bekommt oder was man an Arbeitslosengeld bekommt. Und während dieser Zeit, während dieser 3 bis 6 Monate für einen sterbenden Angehörigen, du hast einen Rechtsanspruch drauf und mit 5 Tagen Vorlaufzeit. Das heißt, du kannst am Montag zu deinem Arbeitgeber sagen, übrigens ab kommenden Montag gehe ich in Familienhospizkarenz und es gibt nichts, was der Arbeitgeber dagegen unternehmen kann. Also das ist das Recht des Arbeitnehmers und der Arbeitnehmerin, mehr der Arbeitnehmerin, weil 75% der Menschen, die in Familienhospizkarenz gehen, sind halt einmal Frauen. Was politisch auch wieder problematisch ist, weil es die Erwerbskarrieren von Frauen unterbricht und deren Pensionsansprüche dann ein wenig verringert. Aber grundsätzlich ist das eine ganz, ganz tolle Sache, vor allem, weil es explizit lediglich um die Begleitung geht, nicht um die Pflege. Also du musst diesen sterbenden Angehörigen nicht pflegen. Der kann schon im Hospiz sein, im Seniorenheim, sonst irgendwo, du bist auch nicht gezwungen, am selben Ort zu leben wie dieser sterbende Angehörige. Es geht wirklich nur darum, dass der Gesetzgeber es dir ermöglichen will, Zeit mit diesem sterbenden Angehörigen noch zu verbringen, nämlich diese 3 bis 6 Monate. Und die Familienkarenz, Familienhospizkarenz endet mit dem Tod des Angehörigen und danach hast du noch 2 Wochen sogenannte Trauerkarenz und danach solltest du an den Arbeitsplatz zurückkehren und es gibt auch einen, ich glaube, 4-wöchigen Kündigungsschutz nach deiner Rückkehr an den Arbeitsplatz. Also der Arbeitgeber kann dich nicht sofort rausschmeißen. Er könnte 4 Wochen nach deiner Rückkehr dich rausschmeißen, wenn er eben der Ansicht ist, du warst illoyal, weil du deinen sterbenden Vater begleitet hast. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Auch bei schwerkranken Kindern wird das sehr häufig in Anspruch genommen. Die sterben schon auch, traurig genug, aber eben nicht immer. Sondern es gibt also diese 27 Monate, die man für ein schwerkrankes Kind in Familienhospizkarenz gehen kann, die richten sich im Großen und Ganzen nach der Behandlungsdauer von Kleinkindleukämie. Also da dauern die Behandlungen eben 24 Monate durchschnittlich und dann sind die Heilungschancen ganz gut. Und deswegen dauert diese Karenz maximal 27 Monate. Die wird ja schon in Anspruch genommen, aber auch nicht wahnsinnig viel. Also man sollte eigentlich glauben, bei den vielen, ich glaube 80.000 Personen, die jedes Jahr in Österreich so sterben, durchschnittlich betrachtet, da gäbe es schon jede Menge Möglichkeiten für Familienhospizkarenz. Tatsächlich ist es aber so, dass jedes Jahr nur 500 Menschen circa, so erhöht sich ein bisschen, aber nicht besonders, nur 500 Leute in Familienhospizkarenz gehen, um einen sterbenden Angehörigen zu begleiten. Und das kommt mir extrem wenig vor, weil das Angebot ist eigentlich nicht schlecht. Das heißt, es kann daran liegen, dass viele Leute das einfach nicht wissen. Es kann daran liegen, dass da herrschen relativ viel eigentlich falsche Auffassungen. Also viele glauben, sie müssen pflegen, müssen sie aber nicht. Und dummerweise ist oft einmal dann auch der Informationsstand derer, die eigentlich über Familienhospizkarenz beraten sollten, nicht besonders toll. Also ich habe mit Sozialarbeiterinnen gesprochen, die auch der Ansicht waren, wer in Familienhospizkarenz geht, muss diesen Angehörigen oder diese Angehörige dann pflegen. In den meisten Fällen oder in vielen Fällen ist es schon so, dass die dann auch pflegen, aber nicht, weil sie müssen, also nicht, weil sie sozusagen per Gesetz müssten, sondern weil sie es finanziell sonst nicht anders leisten könnten. Also das geht schon oft auch Hand in Hand, aber eigentlich musst du nur begleiten, nicht pflegen. Und wie intensiv du dann begleitest während dieser 3 bis 6 Monate, ist dann natürlich deine Entscheidung. Es gibt natürlich ein bisschen ein Problem, weil du weißt ja nicht, wann stirbt mein Opa. Auch wenn er schon schwer krank ist und die Ärzte sagen, naja, lang dauert es nicht mehr. Das heißt, wir haben ja auch ein Forschungsprojekt dazu durchgeführt und da haben uns einige Angehörige erzählt, naja, sie wollten halt noch warten, ein bisschen länger und dann haben die gesagt, so und jetzt mit, was weiß ich, mit 1. November gehe ich in Familienhospizkarenz und haben das alles vorbereitet und am 30. Oktober ist der Opa gestorben. Und dann waren die halt extrem vor den Kopf gestoßen, betroffen, enttäuscht, verzweifelt, weil sie halt zu lange gewartet haben. Auf der anderen Seite, wenn der sterbende Angehörige diese 6 Monate überlebt, na, dann musst du auch wieder an den Arbeitsplatz zurückgehen. Also es ist schon ein bisschen schwierig, aber es ist halt, ja, dieses alte lateinische Sprichwort, ne? Der Tod kommt, aber man weiß nicht zu welcher Stunde. Mhm. Und da kann auch der Gesetzgeber nichts daran ändern.
Vielleicht ganz kurz als Einschub, wir sprechen natürlich in dieser Folge jetzt immer über Trauer ausgelöst durch den Todesfall. Es gibt natürlich auch andere Formen der Trauer, die das kann das Ende einer Beziehung sein, das kann es gibt da viele Möglichkeiten, die aber da jetzt zum Beispiel natürlich gar keine Rolle erstmal spielen. Das ist das eine. Und die andere Frage ist auch so ein bisschen, oder ja, um wen darf ich denn überhaupt trauern? Oder weil es ja schon so, dass es, ja, mein Opa stirbt, das macht mich natürlich traurig, aber es kann genauso der beste Freund, der beste Freund, die beste Freundin sein. Es kann grundsätzlich auch ein Haustier theoretisch sein. Und so wie ich es verstehe, sind die natürlich überhaupt nicht da, also diese Form der Trauer jetzt nicht beinhaltet, wenn man jetzt wirklich an diese Regelung geht.
Nein. Also es gibt in der Trauerforschung das Phänomen der entrechteten Trauer und das sprichst du bis zum gewissen Grad gerade an. Es gibt Trauer, die ist gesellschaftlich unsichtbar. Oder da gibt es Situationen, die sind gesellschaftlich beinahe geächtet. Um Haustiere, also es gibt wenig Verständnis hinsichtlich der Trauer um Haustiere. Das ändert sich auch. Und in den USA gibt es das schon länger. Da gibt es auch ganz viele, seit Stephen King kennt man diese Pet Cemeteries. Bei uns ist das eher, wird das noch eher so mit Naserümpfen gesehen. Ja? Also wenn die sprichwörtliche Hofratswitwe in der Josefstadt um ihren Cockerspaniel trauert, weil der halt mit 18 an Arthrose verstorben ist, dann sagt man, da kaufen sie sich halt ein Neichen. Und übersehen, dass das halt aber trotzdem wahrscheinlich für diese Hofratswitwe über viele Jahre hinweg der einzige Ansprechpartner war, auch wenn er nicht sehr diskussionsbereit war. Und auch gesetzlich ist das eigentlich nicht vorgesehen, gerade was die Trauer so um enge Freundinnen und Freunde betrifft. Es gibt Vorbilder in den Niederlanden insbesondere. Da ist die Trauer und die politischen Möglichkeiten, die gesetzlichen Möglichkeiten, die du dann hast, um zu trauern, nicht mehr auf die Familie beschränkt, sondern die Niederlande sind da halt ein wenig liberaler und sagen, ja, das ist aber okay, es darf auch der Nachbar sein, es darf auch der Arbeitskollege sein, es darf auch ein Freund oder eine Freundin sein. Es ist nachvollziehbar, dass Menschen auch um diese Bezugspersonen tief trauern, soweit sind wir in Österreich halt im Augenblick noch nicht. Ich bin ja heilfroh, dass es die Familienhospizkarenz gibt und dass es da einigermaßen großzügige Auslegungen hinsichtlich dessen gibt, was jetzt als Familie zu betrachten ist. Also immerhin sind auch Stiefkinder, Pflegekinder, Patchwork-Kinder und so weiter. Und auch diese ganzen Patchwork-Verwandtschaftsverhältnisse von der Familienhospizkarenz umfasst. Das ist ganz gut. Aber diese Dinge, die du angesprochen hast, sind noch nicht vorgesehen.
Grundsätzlich erstmal, welches ist natürlich die Frage, welches Verständnis oder welche Vorstellung steckt denn dahinter von Trauer und Tod, hinter diesen rechtlichen Regelungen, die wir jetzt gehört haben? Also, dass man zum Beispiel unterschiedlich lange, aber 1 bis 3 Tage ist ja schon extrem kurz, hast du auch angesprochen. Und auch verschiedenes, also ich habe so ein Gefühl, das wird sehr stark privatisiert, individualisiert, nach in den privaten Raum verschoben. Und da steckt ja bei den Personen, die sich das ausgedacht haben, die das niedergeschrieben haben, eine bestimmte Vorstellung drin, warum man diese Regelung so ausarbeitet. Wie würdest du dieses beschreiben, dieses Bild von Frau?
Naja, die augenblicklichen gesetzlichen Regelungen gehen schon sehr stark von der Trauer als einer Privatangelegenheit aus. Wir haben auch einmal eine Trauerkonferenz gemeinsam mit der Gewerkschaft wieder durchgeführt. Die trug den etwas polemischen Titel "Zum Trauern geht's bitte nach Hause". Aber so ist es, glaube ich, schon noch eine sehr verbreitete Vorstellung, dass man trennen können muss zwischen der Krise, die möglicherweise gerade zu Hause herrscht, und dem Funktionieren am Arbeitsplatz. Also diesem Mechanismus des Funktionierens, der Produktivität, ordnen wir vieles unter. Unter anderem unsere Emotionen, die mit der Trauer im Zusammenhang stehen. Ich glaube, das habe ich ja schon kurz gesagt, es kann für einen gelingenden Trauerprozess schon ganz gut sein, sich in so Routinen wieder einzufügen. Aber man kann es den Leuten nicht vorschreiben, weil Trauer halt so ein zutiefst individuelles Gefühl ist und auf Todesfälle reagieren die Menschen halt höchst unterschiedlich. Das macht es eben auch so schwierig mit den gesetzlichen Vorstellungen, weil ein Gesetz immer so einen Rahmen schafft, der sollte möglichst groß sein und einen idealtypischen Fall konstruiert und jeder einzelne Trauerfall unterläuft aber diese Vorstellung. Und ja, das macht es eben so schwierig. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wir verlagern die Trauer natürlich in den privaten Bereich. Wir haben ja oft auch sogar das Gefühl, Trauer ist irgendwie ansteckend. Es beschreiben auch viele Leute, die eben trauern, so ein Gefühl der tiefen Isolation. Also wir verlieren, und das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Säkularisierung unserer Gesellschaft zusammen, die Religionen verlieren ihre Deutungsmacht. Früher haben wir gewusst, wie wir uns in Trauerfällen verhalten sollen. Wir haben kondoliert und es gab das Trauerjahr und es gab den Trost irgendwann im Jenseits. Sehen wir uns möglicherweise wieder. Diese Angebote gibt es zwar noch, aber sie sind nicht mehr so wichtig, wie sie einmal waren. Und das wiederum bedeutet, dass die Unsicherheit, die gesellschaftliche Unsicherheit, wie man jetzt mit Trauernden umgehen soll, größer wird. Ich habe einmal eben einen Kollegen gehabt, da gab es auch einen Todesfall bei ihm im Arbeitsumfeld. Da ist der Ehemann einer Kollegin gestorben und der hat mich dann gefragt, du, mit der rede jetzt besser gar nicht, oder weil die ist jetzt eh mit Trauern beschäftigt. Und das ist halt problematisch, weil diese doppelte Isolation beschreiben sehr viele Trauernde. Jetzt ist eh schon eine geliebte Person gestorben und dann habe ich den Eindruck, wendet sich auch mein gesamtes soziales Umfeld noch von mir ab, weil sie es nicht aushalten, mit mir zu sprechen, weil sie so Schwierigkeiten haben, mit mir über meine Trauer zu sprechen, über den Todesfall, weil sie nicht wissen, wie sie mich anreden soll, weil die denken sich dann, soll ich fragen, wie es dir geht? Ich weiß, ich glaube ja zu wissen, wie es dir geht. Das heißt, so diese erste Hürde, wie man mit Trauernden sprechen kann, erleben mittlerweile sehr viele Leute als sehr hoch. Und das wiederum führt dann dazu, bevor ich ein Blödsinn sage, sage ich lieber gar nichts und gehe. Und die Trauernden erleben das aber ja, als wirklich doppelte Belastung. Und da gibt es schon viel zu tun. Mhm.
Und was ich da vielleicht auch relevant finde, ist, was diese Regelungen dann wieder für eine Form von Trauer schaffen. Also die Regelungen sind für eine bestimmte Art von Trauer bestimmte Vorstellung von Trauer ausgearbeitet wurden. Gleichzeitig aber schaffen die natürlich wieder nur eine bestimmte Form, wie getrauert werden kann. Oder schränken es auf jeden Fall ein, glaube ich. Und ich fand es, wir waren als Podcast oder als Unterpalmen per se vor kurzem auf einer Podiumsdiskussion und dann eine Trauerbegleiterin von ihrer Arbeit erzählt, wo sie mit einer Frau gearbeitet hat, die einen sehr, sehr harten Trauerprozess hatte, die aus dem Nahen Osten nach Österreich gekommen ist. Und wo es dann irgendwann die Frage war, ja, wie würden Sie denn trauern? Und dann hieß es, und dann hat sie das sehr eindrücklich erzählt, mit dem ganzen Dorf. Und das findet sich ja dann da auch wieder nicht drin. Also so ein bisschen die Frage, wie verunmöglichen diese ganzen Regelungen andere, auch marginalisierte Formen von Trauer überhaupt, die andere Notwendigkeiten haben, die anderes brauchen.
Ja, diese Formen der Trauer sind gesellschaftlich bei uns weniger vorgesehen. Was da jetzt die Henne ist und was das Ei, kann ich jetzt ad hoc nicht sagen, aber bei uns trauert eben nicht das ganze Dorf, sondern bei uns ist Trauer auf die Kernfamilie beschränkt, häufig eben sogar ein zutiefst individueller Prozess, der kaum kommunizierbar ist gegenüber Freunden, gegenüber Bekannten, gegenüber Kollegen und Kolleginnen am Arbeitsplatz. Ja, weil die Furcht, sich von dieser Trauer anstecken zu lassen, immer größer wird. Und vielleicht ist es auch eine Frage von, ich weiß nicht, sozialer Repräsentation, Fassaden und so weiter. Wir wollen halt möglichst nicht ins Fettnäpfchen steigen. Und bevor wir dann irgendeinen Schritt machen, machen wir lieber keinen und riskieren sozusagen diese sekundäre Isolation der Trauernden. Dabei wäre es aber eigentlich einfach zu sagen, nicht wie geht's da, sondern wie geht's dir heute? Weil Trauer ist ja, also das ist ja auch so eine Vorstellungsgeschichte. Wir haben ja, eigentlich wissen wir genau, wie Trauer auszusehen hätte. Und das haben wir alle irgendwie gelernt, mit irgendwelchen religiösen Vorstellungen aufwachsend. Das ist so weinen, verzweifelt sein, mutlos, hoffnungslos, den Erinnerungen an den Verstorbenen nachhängend. Und also da weiß man schon, wie das aussehen soll. Und oft einmal, diese Gefühle ändern sich aber. Trauer ist wesentlich mehr als das. Also Trauer ist halt so ein riesengroßes Bouquet an unterschiedlichen Gefühlen. Da gibt es sehr häufig auch sehr viel Wut und Zorn, aber eben auch so ein Gefühl der Erleichterung. Und wenn Menschen in der Lage sind, auch wenn sie trauern, zwischendurch einmal zu lachen, dann ist es ja eigentlich ein gutes Zeichen. Nur wir haben dann oft einmal das Gefühl, um Gottes Willen, die Braut oder beziehungsweise die Witwe am offenen Grab des Ehemanns und die lacht über einen Scherz. Was für ein Wahnsinn. Also da gibt es ganz viel so gesellschaftliche Bewertungsschemata, die sofort dann über das individuelle Trauerverhalten gelegt werden. Und die loszuwerden, ist noch ein ganzes Stück Arbeit.
Genau.
Dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.
Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in deiner Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung Unterpalmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Bussi Baba und bleib süß.
Jetzt vielleicht mal zu dem Individuellen. Du hast es schon angesprochen, dass es ganz viele Sachen, also vor allem, du hast jetzt an der Familienhospizkarenz gesagt, dass viel zu wenig in Anspruch genommen wird, weil Informationen fehlen vielleicht, weil die Informationen nicht richtig sind, weil auch, ich glaube, teilweise auch ein Verantwortungsgefühl irgendwie oder ich muss ja und ohne vielleicht läuft es ohne mich nicht und ich muss ja hier irgendwie auch was machen. Ich fand diesen ganz wichtig, den du vor uns angesprochen hast, den Gender-Aspekt zu sagen, einerseits mehr Frauen nehmen das, aber die Frage ist, was hat das für eine Auswirkung auf meine Karriere? Natürlich gibt es dann Regelungen, wie zum Beispiel du gesagt hast, 4 Wochen Kündigungsschutz, aber das ist jetzt ehrlicherweise 4 Wochen Kündigungsschutz ist jetzt... Ja, ist das eine, aber wir haben auch in der Vorbereitung haben wir da einiges gelesen und natürlich gibt es dann Erzählungen, ja, gut, jetzt ist erstmal, also deine Karriere musst du jetzt erstmal, müssen wir jetzt erstmal schauen. Weil ja auch, und ich glaube, das, vielleicht kannst du da ein bisschen zu erzählen, wie geht es Personen, die nach der rechtlichen Zeit, diesen 1 bis 3 Tagen zurückkommen, wie müssen die sich wieder einfinden, irgendwie auch am Arbeitsplatz und in dem ganzen Arbeitsumfeld?
Na, wenn die nach 1 bis 3 Tagen wieder zurückkommen, dann geht es ihnen halt noch akut schlecht, weil sie noch keine Zeit hatten zu trauern. Je nachdem, in welchem Umfeld die tätig sind, haben sie Ansprache in der Organisation und können mit den Leuten dort reden oder auch nicht. Viele nehmen in Absprache unbezahlten Urlaub, gehen in Krankenstand. Das sind alles Möglichkeiten, die die Leute schon angeboten bekommen, zumeist irgendwie, wenn sie draufkommen, es geht überhaupt gar nichts. Und dann kommen sie irgendwann wieder zurück. Also diese eine Kollegin, von der ich erzählt habe, deren Mann gestorben ist, die war dann relativ lange im Krankenstand, weil die einfach nicht in der Lage war zu arbeiten. Dann haben die relativ lang verhandelt, sozusagen die Human Resources mit dieser Kollegin. Also du wirst am Zeitpunkt X wieder zurückkommen, nach, ich weiß nicht genau, 2 oder 3 Monaten. Wie soll man das dann machen? Kommst du gleich wieder in Vollzeit zurück oder gibt es irgendeine Teilzeitlösung? Und dann haben die verhandelt. Dann ist irgendwas rausgekommen, dann ist bei dir am ersten Tag im Büro, ist draufgekommen, das geht überhaupt nicht. Und wieder zurück. Und das wurde neu verhandelt. Also da ist schon Flexibilität von beiden Seiten gefordert und in vielen Fällen finden die dann auch eine gute Lösung. Also bei der einen Kollegin war es dann so, die wollte einfach keine Leute sehen. Das heißt, die war dann jeden Tag in Teilzeit von ungefähr 6 in der Früh bis 10 Uhr im Büro und wenn dann die Kollegen und Kolleginnen kommen, dann ist sie wieder gegangen. Und irgendwann hat sich das dann schon wieder eingependelt, aber das war halt eine wirklich gute, kreative Lösung, die da gefunden haben. Das geht halt auch nicht immer. Ist auch klar. Also das gibt ja schon auch objektive Bedürfnisse des Arbeitgebers. Ja, die sind ja nicht vollkommen wegzudiskutieren, aber meistens gibt es sehr viel mehr Spielraum, als man glaubt. Und es gibt bei den ÖBB mittlerweile zum Beispiel Bestrebungen, Rückkehrer nach Trauerfällen in das betriebliche Wiedereingliederungsmanagement aufzunehmen, da wo eben Leute zurückkommen, die einen schweren Arbeitsunfall hatten oder einen Burnout oder irgendwas in der Art. Für die gibt es dieses Wiedereingliederungsmanagement, da wird relativ nah und ziemlich dicht geschaut, wie es denen so geht. Und die ÖBB machen das zumindest in Teilbereichen, nicht der ganze Konzern, aber in Teilen eben auch über das betriebliche Wiedereingliederungsmanagement. Und das ist an und für sich auch eine ziemlich gute Sache. Die Leute, die aus der Familienhospizkarenz dann zurück an den Arbeitsplatz kommen, erzählen Unterschiedliches. Manche erzählen, ja, die Kollegen und Kolleginnen haben sich gefreut, endlich bist du wieder da. Oje, ist aber traurig, dein Vater ist verstorben. Und es hat sich sozusagen an der Realität des Arbeitsplatzes kaum was verändert. Und andere erzählen, ja, während der Abwesenheit ist mein Arbeitsplatz an jemand anderen vergeben worden. Das heißt, ich konnte nicht mehr in Floridsdorf arbeiten, sondern ich muss jetzt nach Hietzing fahren oder so. Also es sind dann halt unangenehme Nebeneffekte. Sie sind bei Bewerbungen nicht gefragt worden, bei Beförderungen übergangen worden und so weiter. Diese Dinge können natürlich passieren. Mit diesem Risiko muss man halt leben. Es gibt ein Beispiel von einem Mann, der in Familienhospizkarenz war, weil er ein schwerkrankes Kind hatte und der ist dann später wieder an den Arbeitsplatz zurückgekehrt, aber mit einer niedrigeren, also vom Verantwortungsbereich und von der Bezahlung her niedriger eingestuften Tätigkeit, bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie legal das war, aber das hat er auf jeden Fall auch hingenommen, stoisch und gesagt, ja, aber das war es mir wert, dieses eine Jahr, indem ich mich intensiv um mein krankes Kind kümmern konnte. Und jetzt bin ich halt nicht mehr Manager auf der 2. Ebene, sondern nur mehr Manager auf der 3. Ebene, aber das halte ich aus. Also da gibt es eine wirklich große Bandbreite an Situationen, mit denen die Leute da konfrontiert sind.
Ich glaube, da ist ja auch, also dieser wirtschaftliche Aspekt ist ja, glaube ich, auch eine ganz große Frage. Einerseits auf Seite der Betroffenen im Sinne von, wie lange kann ich mir überhaupt Trauer leisten? genau, natürlich unbezahlter Urlaub muss auch irgendwie dann aus eigener Tasche bezahlt werden zum Beispiel. Das ist das eine, aber wie du auch schon angesprochen hast, natürlich, Unternehmen haben in anderen Zeiten Bedürfnisse, aber sie, also auf jeden Fall ist langfristig der Plan, Geld zu verdienen. Und dann ist natürlich auch für ein Unternehmen so eine wirtschaftliche Frage. Und
ja, wobei mein Eindruck ist, je größer das Unternehmen, desto unproblematischer die Familienhospizkarenz. Mhm. So, gibt immer wieder Ausnahmen von der Regel, aber wenn ich eine Tendenz nennen müsste, dann wäre es die. Weil bei einer Firma mit 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es tatsächlich wurscht, ob da einer oder zwei mal für 6 Monate weg sind. Das spielt keine Rolle. In einer Firma mit 20, 25 Mitarbeiterinnen ist es dann möglicherweise schon anders, weil dann ist diese Person, die gerade in Familienhospizkarenz ist, vielleicht tatsächlich eine Schlüsselarbeitskraft. Und da ist dann schwierig. Ja, dann müssen die vielleicht für Ersatz sorgen. Dann sind die aber nicht so groß, dass sie, wenn dann diese Person aus der Familienhospizkarenz zurückkommt, die gleich wieder aufnehmen können und es geht so weiter wie bisher. Und also je kleiner, desto flexibler müssen die auch sein. Aber grundsätzlich orte ich eigentlich bei den meisten Arbeitgebern schon großes Verständnis eigentlich. Also es gibt viel Unwissen, das schon. Ja, also auch in den Personalabteilungen, die wissen einfach nicht, dass es die Familienhospizkarenz gibt. Wenn sie dann erfahren, es gibt sie, sagen die, meine Güte, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir mit dem Kollegen XY ja ganz anders. Das machen wir. Das Unwissen ist schon da. Aber ich habe wenig bösen Willen eigentlich bisher festgestellt.
Ja, spannend. Vor allem auch dazu dieser Aspekt, den du vorhin schon angesprochen hast und den wir auch in der Recherche hatten, diese betriebswirtschaftliche Rechnung, ja, im Zweifel bringt eine Person, die zurückkommt, in viel zu kurzer Zeit, kann nicht so funktionieren, wie es ist einfach nicht so produktiv, weil sie gar nicht die Kapazitäten dazu hat. Und dann kann eine längere Karenzzeit schlussendlich wirtschaftlich lohnenswerter sein als die Regelungen, die es jetzt sind. Das fand ich total interessant, weil es erstmal, ich finde es kontraintuitiv im ersten Moment ist, aber es ja auch Sinn ergibt, wenn man länger drüber nachdenkt. Und genau, es gibt ja diese Rechnung. Wie genau man das dann machen müsste, ist, glaube ich, auch eine Frage. Vielleicht kommen wir da nochmal dazu. Jetzt aber nochmal auch zum leicht langsam zum Abschluss kommend, die Frage, mit der du dich ja auch sehr beschäftigst, wie wird Trauer denn am Arbeitsplatz verarbeitet? Also wie ist ein guter Umgang mit Trauer am Arbeitsplatz und eben nicht für die betroffene Person, sondern für die KollegInnen, die vielleicht auch die Chefs, die Chefin, die drüber stehen, wie ist der Stand? Und dann, wie sollte es besser funktionieren aus deiner Erfahrung?
Auch da ist es schwierig, Allgemeingültiges zu sagen. Aber vielleicht ein, zwei Sachen schon. Ich glaube, dass es als erstes einmal wichtig ist, die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen ernst zu nehmen. Die Trauer, die diese Leute empfinden, obwohl es lediglich ein Kollege am Arbeitsplatz ist, sich sehr genau zu betrachten, weil ich meine, ja, das sind halt Kollegen, die siehst an 5 Tagen die Woche 8 Stunden am Tag, also mit hoher Wahrscheinlichkeit öfter als deine eigenen Kinder. Dass sich da persönliche Beziehungen aufbauen, ist logisch, aber keine Bedingung, keine notwendige Bedingung für Trauer. Was in Trauerfällen ja sehr häufig passiert, eben gerade wenn es um den Arbeitsplatz geht, ist, dass sich ein bestimmter Todesfall aus unerklärlichen Gründen irrsinnig rührt. Und da passiert es halt wirklich sehr häufig, dass so die eigene Trauerbiografie plötzlich eine Rolle bekommt. Also es geht dann weniger um den Kollegen, der im Waldviertel einen Motorradunfall hatte, sondern es geht vielleicht um den Cousin, den du hattest und der mit 14 mit seiner Vespa in einen See gefahren ist und man weiß nicht, war es ein Suizid oder war es ein Unfall, hat der Lenker versagt und so weiter. Und wenn der Tod dieses Vespa-Fahrers ein familiäres Tabuthema war, weil über Suizid redet man nicht gern, dann kann schon sein, dass sozusagen diese Trauerwelle von hinten dich überrollt und dann so sekundäre Trauerprozesse auslösen. Also das ist sehr häufig der Grund, warum wir von Trauerfällen, die uns eigentlich jetzt emotional nicht so extrem nahe gehen, was die Person betrifft, warum wir trotzdem so betroffen sind. Und das muss man halt tatsächlich ernst nehmen, auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Und dann geht es schon darum, eine angemessene Form des Gedenkens zu finden. Und im Idealfall entscheidet man das dann gemeinsam in der Abteilung, im Team, was auch immer. Gehen wir zum Begräbnis? Will die Familie des Verstorbenen, dass wir zum Begräbnis kommen? Wer redet mit der Familie des Verstorbenen? Gibt es irgendjemanden, der die Familie kennt? Dann soll das der machen. Vielleicht gemeinsam ein Kondolenzschreiben verfassen oder ein Kondolenzbuch aufstellen, eine Kerze, ein Foto. Und im Sinn der Traueraufgaben, von denen es vier gibt, eine davon ist es, auf Englisch klingt es besser, a continuing bond zu schaffen mit der verstorbenen Person, also irgendwie eine weitergehende Verbindung. Nicht so tun, also okay, hier ist der Karl gestorben und es gibt ein Leben, da war der Karl noch am Leben und es gibt ein Leben für mich, da ist der Karl gestorben, aber die beiden haben nichts miteinander zu tun und ab heute reden wir nicht mehr über den Karl. Das ist sehr häufig die Realität, aber letztlich geht es darum, diese Trauer und den Trauerprozess und den Verlust in die eigene Biografie zu integrieren. Und das gilt aber auch für Organisationen. Das heißt, wenn es eben irgendwelche Orte in der Organisation gibt, wo diese Leute mit einem Foto Platz finden, unsere ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gestorben sind, die uns verlassen haben, dann ist das schon ziemlich gut, weil das zeugt dann eben auch von sowas wie einer betrieblichen Trauerkultur. Ja, kennen alle, die amerikanische Krimiserien schauen, wenn man in der FBI-Zentrale in Quantico reinkommt, gibt es diese große Wand mit den Sternen von allen FBI-Agents, die halt irgendwie im Dienst gestorben sind. So prominent muss man es nicht machen in der Organisation, aber einen Ort, der nicht unbedingt jetzt das allerletzte Besenkammerl sein sollte, ist schon ganz gut. Und alles andere ist tatsächlich dann eine Frage der gemeinsamen Entscheidung, der Sensibilität. Irgendwann zum Beispiel muss eine Stelle nachbesetzt werden von dem Verstorbenen. Und da wäre es gut, wenn man halt die Kollegen und Kolleginnen, wenn eben der Personalchef, die Personalchefin, die Kollegen davor informiert, bevor das Inserat im Kurier und im Standard erscheint. Und irgendwann ist es mit dem Foto und den Blumen und der Kerze am Arbeitsplatz des Verstorbenen auch genug. Aber niemand kann vorab sagen, wann ist es genug. Also auch für manche ist nach 3 Tagen genug, manche 3 Wochen. Und irgendwann einmal sagen alle, boah, ich will in diesem Schrein nicht mehr arbeiten, können wir das bitte wegtun. Also ja, das sind dann einfach, da ist eine Organisation gefragt, sagen wir so, die durchaus eben diese Konversationsprozesse unter den Kolleginnen und Kollegen fördert. Wie immer sie das dann tun, indem sie die Pausen verlängern, indem sie ja einfach die Interaktion stärken.
Mhm. Vielleicht noch 2 letzte Fragen und die letzte ist dann ein bisschen, um ins Positive zu enden, aber jetzt, was mich interessieren würde, hier steckt auch so ein bisschen Positives drin aus deiner eigenen Erfahrung heraus. Du hast ja auch gesagt, ihr habt euch aus einer eigenen Betroffenheit engagiert. Und mich würde interessieren, wie sieht denn so eine Arbeit nach politischer Veränderung aus oder politischer und gesellschaftlicher Veränderung? Weil ich kann mir vorstellen, im Moment ist es natürlich überhaupt nicht möglich. Also im Moment, wenn ich betroffen bin, gibt es ja ganz andere Sachen, einerseits zu organisieren, aber auch gefühlsmäßig bin ich ja komplett überkommen. Aber wie sieht da so ein Prozess aus, dass ich irgendwann die Kraft finde, da vielleicht auch was zu verändern? Das fände ich spannend, weil ich mir auch vorstellen könnte, natürlich will man sich damit beschäftigen, weil im Zweifel könnt ihr das ja auch wieder, wenn ich mir nach 2 Jahren, ich denke eigentlich Trauerprozess abgeschlossen, dann beschäftige ich mich damit wieder, probiere da irgendwie Veränderungen zu schaffen und dann kommt wieder so viel zurück, was ich nochmal verarbeiten muss. Die andere Frage ist, wie schaffen wir es auch, wer setzt sich für politische Veränderungen ein? Sind das sehr stark eher Betroffene, weil sie natürlich wissen, was hat mir auch gefehlt, was bräuchte ich? Und wie schaffen wir es, wenn das so ist, dass von mehr Leuten erkämpft wird?
Also ich glaube, die politischen Forderungen, da sehen sich schon die klassischen Interessenvertretungen am ehesten dazu berufen, politische Forderungen zu formulieren, also sprich Gewerkschaft, Arbeiterkammer. Wir haben auch schon Vorträge vor der Wirtschaftskammer gehalten, aber die waren Die haben das zwar interessiert aufgenommen, aber da gibt es, glaube ich, im Moment relativ wenig Interesse, was zu tun. Und gleichzeitig zeigt sich, also ich kenne jetzt keine Trauernden, die sich jetzt besonders politisch engagieren würden, um die Bedingungen herzustellen, die sie selbst in ihrem Trauerprozess gebraucht hätten. In England gibt es das schon. Also die Geschichte in England, dort gibt es seit 2 Jahren, glaube ich, vielleicht auch seit einem Jahr, bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall eine gesetzliche Regelung, die besagt, dass trauernde Eltern, die ein Kind verloren haben, binnen eines Jahres 2 Wochen Trauerurlaub vom Arbeitsplatz nehmen können, wann immer sie das wollen. Entweder einmal 2 Wochen, dann zweimal eine Woche, wurscht. Also innerhalb eines Jahres haben sie sozusagen 2 Wochen Sonderurlaub, entweder am Todestag oder wann auch immer. Und möglich geworden ist dieses Gesetz, würde ich einmal behaupten, aufgrund von 2 Trauerfällen. Zum einen gab es da eben eine Mutter und einen Pflegevater, da ist ein kleines Kind, 2 Jahre oder so, ist beim Spielen im Pool ertrunken und die Mutter musste mehr oder weniger 3 Tage nach dem Tod des Kindes wieder an den Arbeitsplatz zurück und hat das als extrem ungerecht empfunden, klarerweise, weil sie eben keine Zeit hatte zu trauern. Und David Cameron, der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht Premierminister in England war, sondern eben Oppositionschef, der hatte ein schwer behindertes Kind. Dieses Kind ist auch im Alter von 6 Jahren gestorben. Und David Cameron, als Oppositionsführer, hat sich 2 Wochen Auszeit genommen, um zu trauern. Und dann haben die Gewerkschaften irgendwann einmal gesagt, lieber David Cameron, das ist schön, dass du um dein verstorbenes Kind trauern kannst, aber sieh doch einmal diesen Fall. Und das war natürlich ein sehr gutes Argument. Und damit kam eben auch Cameron dann später als Premierminister einer konservativen Regierung unter Zugzwang und das ist dann tatsächlich realisiert worden. Also da gab es eben diese Doppelbewegung einer sehr engagierten, betroffenen Mutter und eines persönlich betroffenen Premierministers, der sozusagen wusste, wie sich das anfühlt, wenn ein Kind stirbt. Und die haben diese Lösung auf den Weg gebracht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir was Ähnliches in Österreich hinbekommen würden.
Das wäre im Prinzip auch meine letzte Frage. Was wäre ein Ding, eine Veränderung? Ich weiß natürlich, es braucht viel mehr, das ist mir bewusst, aber wo du jetzt sagen würdest, okay, das würde direkt so einen Einschlag haben, so eine positive Veränderung, dass das, egal was, erstmal eingeführt werden müsste.
2 Sachen kann ich ganz konkret nennen. Zum einen eben eine Form der Trauerkarenz für trauernde Eltern im Umfang von 2 bis 3 Wochen. Das ist der Urlaub, den niemand will, weil wenn dein Kind stirbt, dann ist das ungefähr das Schlimmste, was sich Menschen so vorstellen können. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mit dieser Form der Sozialleistung Missbrauch getrieben wird, ist überaus gering. Also statistisch betrachtet wird es kein besonders kostspielige Sache. Es wird auch nicht extrem viele Leute betreffen, weil wir haben eine Kindersterblichkeit in Österreich, die ist gering. Selbst wenn wir Totgeburten mit einrechnen und sozusagen die Frage, bis wann ist es ein Kind, ausdehnen, bis 18 oder 21 oder 25 Jahre, dann sind es circa 1000 Todesfälle jedes Jahr in Österreich. Das heißt, und dann gibt es also 2 Eltern in den meisten Fällen. Das heißt, es geht um ungefähr 2000 Personen jedes Jahr, die theoretisch diese Form der Trauerfreistellung nehmen könnten. Heißt ja nicht, dass die das dann auch tatsächlich in Anspruch nehmen, weil, wie du gesagt hast, viele fühlen sich dann, brauchen die Normalität, fühlen sich unersetzbar am Arbeitsplatz und so. Also gibt es ja auch durchaus Hindernisse bei den Betroffenen. Aber das wäre das eine, diese Trauerfreistellung 2 oder 3 Wochen innerhalb eines Jahres zu nehmen für Eltern, die ein Kind verloren haben. Und das Zweite, was es aus meiner Sicht dringend braucht und was ganz einfach umzusetzen wäre, ist im Zusammenhang mit der Familienkarenz die Betreuung und Begleitung schwer erkrankter Kinder. Im Augenblick ist es so, dass das schwer erkrankte Kind am selben Ort leben muss wie die Person, die für dieses schwer erkrankte Kind in Familienhospizkarenz geht. Das heißt, ein getrenntes Paar, das kranke Kind lebt bei der Mutter, der Vater dieses kranken Kindes hat eine neue Lebensgefährtin, die hat vielleicht auch schon zwei Kinder in die Beziehung mitgebracht. Dieser Vater könnte jetzt für die zwei Patchwork-Kinder seiner neuen Partnerin in Familienhospizkarenz gehen, wenn denen was passieren würde, aber er kann nicht, weil das Kind bei den Eltern gemeldet, bei der Mutter gemeldet ist, er kann nicht für sein eigenes leibliches Kind in Familienhospizkarenz gehen. Das ist, ich glaube, das ist ein legislativer Unfall. Das war keine Absicht, das ist passiert und es wäre sehr, sehr einfach, diese Passage einfach aus dem entsprechenden Gesetz rauszulösen, aus dem AFRAG, dem Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz im Paragraph 14b, drei Wörter zu streichen, nämlich am selben Wohnort oder irgendwie so heißt es dort. Wenn das weg ist, ist schon viel geholfen.
Super. Ja, ich glaube, damit haben wir auch mit was Konkreten, aber mit einem guten Ausblick da ein Ende des Gesprächs gefunden. Ich möchte auf jeden Fall noch darauf hinweisen, wir werden natürlich die Rundumberatung in unseren Shownotes verlinken, damit sich unsere Hörerinnen das anschauen können. Ebenso, ihr habt einen Ratgeber herausgebracht. Der wird auf jeden Fall auch in den Shownotes zu finden sein. Und wir haben schon vor einiger Zeit eine Episode mit Jacqueline Scheiber gemacht, die auch sehr stark für eine öffentliche Aufmerksamkeit von Trauer von Betroffenen kämpft, die selber betroffen ist und dementsprechend daher einen Online-Blog, Instagram und als Blog hat. Und diese Episode werden wir auf jeden Fall auch verlinken, falls unsere Hörerinnen auch dort hineinhören möchten. Dann darf ich als letztes freudig verkünden, dass unsere Zeitung Unter Palmen diesmal der jetzigen Season mit dem Titel Trauerfeiern endlich veröffentlicht wurde. Sie ist mal wieder wunderschön geworden, aber nicht nur das. Sie hat auch sehr, sehr spannende Artikel drin. Wie ihr wisst, die Zeitungsredaktion befasst sich ungefähr ein halbes Jahr mit einem bestimmten Thema und veröffentlicht dann Texte, die von der Redaktion geschrieben sind, aber auch von externen. Und dann werden diese Texte zusammengefasst, mit wunderschönen Illustrationen versehen und dann eben kostenlos für alle Menschen zugänglich als Zeitung veröffentlicht. Ihr könnt wie immer gerne die Zeitung, wo auch immer sie ausliegt, holen, wie zum Beispiel an der alten Mensa, oder ihr bestellt sie im Internet über unsere Website unter palmen.net, wo ihr auch unseren Podcast natürlich hört. Ich kann zum Beispiel empfehlen, dieses Mal gibt es ein Interview mit Psychologists for Future, wo es darum geht, um kollektive Trauer und vor allem auch Trauer im klimaaktivistischen Bereich, wo es die Frage ist, wir trauern um die Erde und eine nicht enden wollende Trauer. Normalerweise hat man eben einen Trauerprozess, wenn es um eine zum Beispiel verstorbene Person geht, der irgendwann noch abgeschlossen werden kann. Und in diesem Interview geht es auch um die Frage, was passiert eben mit dieser nicht enden können Trauer und dem Prozess und wie kann man damit umgehen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch diese Zeitung besorgt und dann auch lest. Ich kann sie nur empfehlen. Ich habe wie immer nur am Podcast gearbeitet. Dementsprechend bin ich auch dazu berufen, die Zeitung zu empfehlen, weil ich mich nicht selber loben würde, sondern nur meine Kolleginnen. Gut. Und als letztes möchte ich mich natürlich bei Thomas bedanken. Vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du so ausführlich unsere Fragen beantwortet hast und uns einen wirklich sehr intensiven Einblick in eben Tod und Trauer am Arbeitsplatz konkret, aber ich glaube auch damit breitere Betrachtung von Trauer in der Gesellschaft gegeben hast. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Gerne, danke für die Einladung.
Dann verabschiede ich mich noch von unseren HörerInnen. Wie immer könnt ihr uns auf allen Plattformen, wo auch immer ihr Podcasts genießt, hören und natürlich auch bewerten, gerne bei iTunes oder bei Spotify 5 Sterne geben, wenn ihr denkt, dass wir das verdient haben. Und wir hören uns bald wieder bei der nächsten Episode vom Unterpalmen-Podcast in der Season Trauerfeiern.
Wenn du uns von Unterpalmen nicht nur hören, sondern auch lesen möchtest, dann abonniere doch unsere Zeitung und unseren wöchentlichen Telegram-Newsletter. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu findest du auf unserer Homepage unter palmen.net.